am Dönerstand. Der lockere Podcast der Neckarfreunde. Rund um Strategie, Design und Digitalität. Unterhaltsam, kurzweilig und mitunter auch lehrreich.
Herzlich willkommen beim Podcast der Neckarfreunde Kung Fu am Dönerstand. Heute mit Peter Haas. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo, Herr Haas.
Hallo, Herr Khalil. Grüß Sie.
Hallo. Danke, dass Sie sich Zeit für diesen Podcast nehmen. Und es ist immer so ein bisschen Tradition, dass wir, beziehungsweise ich den Titel erst am Ende der Sendung, also ich habe nichts vordefiniert oder wir beide haben nichts vordefiniert, sondern so die Headline für diesen Podcast, den Titel, der definiert sich dann über den Inhalt des Gesprächs. Genau.
Interessant. Okay.
Ich möchte Sie kurz vorstellen, damit jeder weiß, wer Sie sind. Ich habe mir mal so ein bisschen die Mühe gemacht, mal alles auszudrucken und ich muss sagen, es ist nicht wenig. Genau, um Gottes Willen. Es ist nicht wenig. Ich fange mal mit dem Teil an, der relativ schnell zu absolvieren ist. Und zwar, Sie sind Diplom-Volkswirt und haben in Köln, an der Uni in Köln studiert. Da sehe ich noch so sozialwissenschaftliche Ausrichtung oder sozialwissenschaftliche Richtung. Und dann davor, das finde ich auch sehr spannend, da deckt sich nämlich so ein bisschen auch unsere Vita, waren Sie bei Radio NRW als Volontär.
Davor, währenddessen und danach.
Ach so, genau. Okay,
da kommen wir auch. Ich habe berufsbegleitend studiert.
Ah, okay, spannend. Ich habe auch eine kleine Radio-Vergangenheit. Ich war ja bei KISS FM in Berlin und deshalb so ein bisschen auch unsere Parallelen. Genau. Sie sind heute Hauptgeschäftsführer vom Baden-Württembergischen Handwerkstag oder abgekürzt BW Hand oder Handwerk BW genannt und haben unheimlich viele Aufgaben. Da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Es ist ja jetzt keine kleine Organisation. Und gestolpert bin ich auch über Ihre Kenntnisse und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen blass geworden, nachdem ich all diese Kenntnisse und alles durchgelesen habe. Also Hut ab, was Sie alles schon gemacht haben.
vielleicht weiß ich das selbst gar nicht.
ich werde Sie auffrischen, kein Problem. Okay. Genau, dann Geschäftsführer, das schließt sich an mit Ihrer jetzigen Tätigkeit von BWHM. Das ist, wenn ich es jetzt weiß, ist es ja einfach, sage ich mal, die Weiterbildungs- oder Beratungsplattform von Handwerk BW. Davor waren Sie bei Südwesttextil Hauptgeschäftsführer, da haben wir uns auch kennengelernt, 5 Jahre lang. Und Sie kommen eigentlich, also die vorhergehende Tätigkeit war dann Nordmetall, Verband der Metall- und Elektroindustrie. Da waren Sie stattliche 9 Jahre, richtig?
Mhm, genau.
Wo Sie dort
in
waren.
Hamburg, ja.
Genau, in Hamburg. Und jetzt muss ich selber nochmal gucken. Dann waren Sie bei der Handwerkskammer nochmal, auch in Hamburg. Oh, ich könnte weitermachen. Und jetzt kommt das spannende Teil. Eigentlich sind Sie auch Kollege. Na, also Sie waren ja auch selber selbstständig und das auch stattliche 2 Jahre. Das ist schon beeindruckend und Sie haben auch so ein bisschen auch mit dem WDR hier auch zu tun, wie ich lesen konnte. Dieses Hörbuch, ich habe ein bisschen recherchiert und mal geguckt, die großen Expeditionen mit Wolf von Lojewski.
Das war ein tolles Projekt.
Das glaube ich sofort.
Ich habe ihn geliebt, diesen ehemaligen Heute-Journal-Moderator. Und genau, ein alter Radiokollege von mir, der dann irgendwann in die Audioproduktion gegangen ist und eine ganze Reihe Hörbücher gemacht hat, hat dann irgendwann die Idee gehabt, mit National Geographic diese Serie, die große Expedition. Und Lojewski war der Redner und ich durfte die Redetexte für Lojewski schreiben. Und ich habe mir mal vorgestellt, wie würde er jetzt im Heute-Journal diesen Text moderieren. Und als er dann im Studio saß, hat er gesagt, nachdem er so 1-2 Texte gelesen hat, also, die Texte sind richtig gut, die sind wie von mir. Und das war dann natürlich der größte Ritterschlag überhaupt.
Total, mega. Darf ich Sie fragen, was Sie mit Slowenien dann irgendwie, weil Sie haben auch irgendwie so mit Slowenien, können Sie Slowenisch sprechen?
Oder nein, nein. Okay. Gottes Willen. Ich war einige Jahre lang aus meiner Radiotätigkeit früher auch Dozent an einer deutschen Hörfunkakademie. Da haben wir Nachwuchsjournalisten fürs Radio ausgebildet. Und die hatten eine Zeit lang eine Kooperation mit einer kleinen Radioakademie in Slowenien. Und da bin ich dann auch mal hingefahren und habe dann aber auf Englisch dort trainiert. Ah.
Okay, okay. Und manchmal ist es auch so, dass man dann auch die Landessprache spricht. Ehrlich gesagt, es hätte mich nicht verwundert bei Ihrer Vita, dass Sie dann auch noch als Slowenisch angeben. Das
schreiben wir mal nicht.
Nö, also es ist schon beeindruckend, das gebe ich zu. Und ich habe auch mal so ein bisschen Ihre Tätigkeitsfelder. Also sind muss ich sagen, kommunikationsstark. Also es sind in dem Themenfelder alles, was mit Außenwirkung zu tun hat, mit Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe sogar das Wort Fundraising gelesen. Also unheimlich Multitasking, also ein echter Vollblut-Kommunikationsprofi. Punkt.
Wenn Sie das sagen.
Ja, das sage ich, da stehe ich auch dazu, absolut. In der jetzigen Funktion als Hauptgeschäftsführer, ich meine, da ist, ich sag mal, Kommunikation oder Marketing spielt ja auch eine Rolle, aber es sind ja auch, sage ich mal, andere Themen in die Gliederung, ein bisschen über, ich denke mal, das Thema Controlling, über Strategie, Visionen, sage ich mal, die gesamte Organisation, weil es sind ja nicht wenige Tätigkeitsfelder, die so ein Handwerkskammer oder die Handwerkskammer bestimmt. Also um für die Hörer auch nochmal, es sind 55, also 8 Handwerkskammern, die sie unter ihre Fittiche haben und davon 55 Landesinnungs- und Fachverbände. Also das ist schon, im Schwäbischen würde man sagen, schon ein Brett.
Ja, plus nochmal über 30 Kreishandwerkerschaften. Also wir sagen mal in Summe, repräsentiert Handwerk BW 100 Organisationen auf unterschiedlichen regionalen Ebenen und mit unterschiedlichen fachlichen Zuständigkeiten. Wir sind sozusagen dann die Klammer. Also wir haben nicht die Kammern unter unseren Fittichen, sondern das sind die Mitgliedsorganisationen, die uns tragen, die sagen, jede Kammer ist nur für einen bestimmten Bezirk zuständig, jeder Fachverband nur für ein bestimmtes Gewerk, also für die Bäcker, für die Optiker, fürs Bauen, fürs Auto. Und wir ergänzen quasi, wir machen es über alle Bezirke hinweg, in ganz Baden-Württemberg und über alle Gewerke hinweg, für alle Branchen. Und das ist unser Job, daraus dann die politische Arbeit zu machen.
Können Sie mal in Prozentzahlen sagen, was so von als Hauptgeschäftsführer, wie sage ich mal, das sich so einteilt in den einzelnen Bereichen? Also jetzt zum Beispiel das Thema Marketing oder Kommunikation. Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, Kommunikation ist ja alles, wie man immer wieder lernt. Und tatsächlich, mein Hauptjob ist zu kommunizieren in unterschiedlichste Richtungen. Es ist zum einen unsere Kernaufgabe der politischen Arbeit, Interessenvertretung, Lobbyarbeit. Genau. Also, dass wir mit der Landesregierung reden, dass wir mit Abgeordneten aus dem Parlament reden, dass wir mit Beamten in den Ministerien reden, um dort die Interessen des Handwerks auch zu vertreten. Ist viel Kommunikation, entweder direkt in Hintergrundgesprächen bei einem Mittagessen oder über Pressemitteilungen. Wir kommunizieren aber natürlich auch ganz stark in Richtung unserer Mitglieder. Das heißt, die wollen ja wissen, was Handwerk BW für sie macht hier in Stuttgart am Sitz der Landeshauptstadt oder in den Projekten, die wir betreuen. Ja. Das heißt, wenn wir gerade über die sozialen Medien oder in unseren Drucklegungen dann darüber informieren, was gerade auf der Agenda steht, was wir hin und wieder auch für Erfolge erzielt haben, dann ist das natürlich ganz aktive Mitgliederkommunikation. Und als Hauptgeschäftsführer bin ich auch Teamchef hier in einer Geschäftsstelle mit bummelig 30 Leuten. Und da gilt es natürlich auch, zumindest mit dem Anspruch an sich selbst, eine halbwegs moderne Führung auch hier zu organisieren, dass man auch der Enabler seiner Mannschaft ist, dass alle, die Mittel haben, die sie zum Arbeiten brauchen, dass man ein attraktiver Arbeitgeber ist. Das hat auch viel, viel mit Kommunikation zu tun. Deswegen muss ich auch sagen, diese Entwicklung vom Journalisten zum Verbandsmanager ist gar kein krasser Wechsel gewesen, sondern ich habe relativ bald nach diesen ersten Aufgaben in der Verbandswelt gemerkt, dass die Generalistenkompetenz mit einem gewissen Neugier für alles Mögliche an Themen, die der Journalist ja auch mit sich bringt, plus der Kommunikationsfähigkeit, dass das schon ziemliche Schlüsselqualifikationen sind für diese Arbeit.
Also Sie haben recht, Kommunikation ist alles, klar, ohne das funktioniert ja auch nichts. Aber von diesem Werdegang, ich sage mal klassisch Journalist, wobei Diplom-Volkswirt weist jetzt auch nicht unbedingt auf den
ja,
typischen...
Doch schon. Also ich sag mal, ich habe damals in den Anfängen beim Radio schon sehr schnell aktuelle Magazine gemacht, so Mittagssendungen moderiert, wo klar Nachrichtenlage, Politik und Wirtschaft immer eine Rolle gespielt haben. Und ich habe mir dann dieses Studium Volkswirtschaft und Politikwissenschaft in Köln deswegen ausgesucht, weil ich gesagt habe, das sind die beiden Studiengänge, die zu den journalistischen Themen passen, die ich bearbeite. Tatsächlich in Köln war gerade dieser Studiengang auch bevölkert von ganz vielen, die später Journalisten geworden sind.
Oha, okay.
Also heutzutage wirklich auch in Top-Funktionen, Chefredakteure etc. In sehr relevanten Medien mittlerweile sind.
Okay, das heißt, Sie sind in prominenter Gesellschaft, oder?
Durchaus. Also zumindest kann ich bei dem einen oder anderen, ob sie im Kanzleramt sitzen oder in irgendwelchen Chefetagen von Zeitungen, noch darauf rekurrieren, dass wir mal zusammen das hätten nehmen.
Also so Name-Dropping beim Buffet ist immer drin, sagen wir mal so. Nee, das ist spannend. Würden Sie sich als Lobbyist bezeichnen?
Ja, ich habe kein Problem mit dem Begriff. Er ist ja ein bisschen schlecht konnotiert bei einigen wenn man so Organisationen wie Lobby Control, dann ist das ja klar, was soll man kontrollieren? Etwas, was vielleicht nicht ganz so koscher ist, aber ich nehme den Begriff eigentlich von seiner Wurzel her. Er stammt ja daher, dass in der Lobby, also im Vorraum eines Parlaments, die Abgeordneten aus dem Plenum mit den Bürgern und sonstigen Interessenvertretern, alle die mit ihnen sprechen wollten, zusammenkamen. Und die Lobby ist ein absolut problemfreier Raum, um zusammenzukommen. Der Normalbürger, der Wirtschaftsvertreter darf natürlich nicht ins Plenum, darf natürlich nicht in die Stuhlreihen der Parlamentarier, dafür ist er nicht gewählt, aber in dem Vorraum trifft man sich. Und diese Arbeit, diesen Dialog zu organisieren, diesen Meinungsaustausch und dafür zu sorgen, dass man halt in diesem System des Pluralismus, wo viele Meinungen zulässig sind, auch ganz legitim darum kämpft, mit seinen Interessen möglichst nach vorne zu kommen und die auch erfüllt zu sehen, das finde ich, ist eine Arbeit, die absolut in Ordnung ist.
Ja, ich denke, was, ich sag mal, in der allgemeinen Bevölkerung noch nicht ganz klar oder kommuniziert wird, ich weiß es nicht, ist das Thema Lobbyisten oder Wirtschaftsverbände sind ja auch Sachverständige. Ja, gerade in der, sag ich mal, in der Gesetzgebung, in der Vorphase einer Gesetzgebung natürlich auch gefragt.
Also insofern, sollten sie eigentlich sein. Wir haben es in jüngster Zeit immer wieder erlebt, dass man diese Anhörungsverfahren, die ja festgelegt sind im Gesetzgebungsprozess, um genau den vielleicht fachlich nicht so in der Tiefe steckenden Abgeordneten zu unterstützen, dass er sagt, ich habe mir jetzt mal was ausgedacht, so könnte das Gesetz aussehen, aber ich frage mal die es nachher betrifft, dafür gibt es diese Anhörungsverfahren, dass die aber nicht mehr so ernst genommen werden. Wir haben es jetzt gerade aktuell hier in Baden-Württemberg wieder mit so etwas zu tun, da wird die Landesbauordnung novelliert. Darauf warten wir im Grunde seit 2 Jahren, weil wir da auch ein Interesse dran haben, dass das eine oder andere da beschleunigt wird beim Bauen. Und dann dauert es und dauert es und dauert es. Und dann sind sie irgendwann fertig in den Ministerien, schicken dann den Gesetzentwurf raus und sagen, so, jetzt Anhörungsverfahren. Ihr habt jetzt 6 Wochen Zeit. Und wann kriegt man das? Zu Beginn der Sommerferien. Ja, dann, der politische Apparat geht dann in den Urlaub. Eigentlich haben wir bei uns im Team dann auch Sommerpause, aber wir bekommen dann halt die Sommerferien zurzeit, um Anhörungen zu machen, um unsere Stellungnahme zu formulieren. Das hat natürlich nicht mehr viel damit zu tun, dass man diejenigen, die Stellungnahmen formulieren, dann auch richtig ernst nimmt. Und noch schlimmer war es beim Heizungsgesetz im letzten Jahr. das ist ja Legende, da kam der Entwurf, glaube ich, Gründonnerstag vor Ostern und es hieß bitte Rückmeldung bis Osterdienstag. Mhm. So, und also das ist dann schon etwas, wo man sagt, da wird tatsächlich dann der Fachmann, der Sachverständige eher ausgeschaltet.
Ist das Heizungsgesetz ein Konjunkturprogramm für Handwerk BW?
Im Gegenteil, das Heizungsgesetz war im letzten Jahr schon ein Konjunkturbremser, weil natürlich die ganze Diskussion, die Sorge der Menschen, da kommt jetzt Herr Habeck und reißt mir die alte Gasheizung aus dem Keller und danach muss ich 30.000 Euro irgendwo zusammenkratzen, um mir die Wärmepumpe zu finanzieren. Diese Unsicherheit auch durch Stichwort Kommunikation, mangelhafte Kommunikation der Politik, hat viele erstmal dazu gebracht, gar nichts zu tun. Und wir sind immer noch in dieser Phase. Unser Sanitärheizungshandwerk hat teilweise die Läger voll mit Wärmepumpen. Und der Kunde entscheidet sich aber immer noch nicht, weil er sich immer noch nicht ganz so sicher ist, ist das jetzt schon der richtige Zeitpunkt. Also das war, ich habe im letzten Jahr immer gesagt, ohne Heizungsgesetz hätten wir mehr Wärmepumpen verkauft als mit.
Ja. Ich frage da jetzt nochmal nach, weil im Vorgespräch hatten wir es ja, der Staat an sich und so und sage ich mal die Fürsorgepflicht. Glauben Sie, dass dadurch für uns, wenn Verunsicherung entsteht, glauben Sie, dass die Zeiten volatiler geworden sind? Das heißt, heute so und morgen so, war das schon immer so oder glauben Sie, da hat sich was verändert? In Sachen Verlässlichkeit.
Also, Verlässlichkeit dass politischen Handelns. Ne? Ja. Mein Eindruck, und den teile ich mit vielen, auch aus der Verbandswelt, auch aus der mittelständischen Unternehmerschaft, ist, dass diese Verlässlichkeit sehr, sehr nachgelassen hat. Mhm. Dass politisch Verantwortliche heutzutage mehr denn je, ich will nicht sagen Fahnen im Wind sind, aber schon nicht mehr mit einem über Jahre hinweg kontinuierlichen Kompass unterwegs sind, wo man dann einfach sagen kann, okay, die Politik dieser Partei oder dieses Kandidaten, die ist klar. Ich will jetzt auch nicht unbedingt die Legende bilden, früher sei alles besser gewesen. Ich überblicke den Zeitraum, den ich journalistisch und verbandlich da betrachte, aber wir nehmen im Moment schon sehr stark war, dass das extrem volatil geworden ist in der Art und Weise, wie Politik auf Wahlen, auf Meinungsumfragen, auf Gegenwind aus den Medien reagiert. Mhm. Und wir sagen dann immer, wenn das Ergebnis ist, dass ihr euch unsicher seid, ob ihr richtig gehandelt habt, weil ihr dann mal wieder eins auf den Dates bekommen habt, dann sichert euer Handeln doch tatsächlich besser ab, indem ihr länger nachdenkt, euch länger austauscht, zum Beispiel auch mit Fachleuten aus der Wirtschaft. Mhm. Dann nach diesem Meinungsbildungsprozess, der vielfacher abgesichert ist, dann eine Entscheidung trefft, dann könnt ihr zu der Entscheidung auch besser stehen. Wenn dann irgendjemand dagegen ist, stehen auch alle, die in dem Prozess beteiligt waren, mehr an eurer Seite, als wenn man sagt, im stillen Kämmerlein habe ich mir das ausgedacht, das jage ich jetzt mal raus auf die Marktfläche, da krakeelen alle und dann ziehe ich es wieder zurück. Das wäre eigentlich die Empfehlung. Aber ich kann auch nicht sagen, durch wie viele Faktoren sich diese Entwicklung jetzt auch gezeigt hat.
Das anschließend dazu mal noch eine Frage. Ich möchte Sie aber noch kurz einleiten. Ich schaue mir unheimlich gerne alte Bundestagsreden an. Also ich bin ein totaler Fan. Ich gucke mir Wehner, Strauß und einfach aufgrund der Rhetorik und auch des Sachverstands. Und teilen Sie meine Meinung oder Einschätzung, dass, sage ich mal, wenn wir Politik als Ebene sehen, es gibt immer diese zwei Ebenen. Einmal diese, sage ich mal, die Politiker, die im Vordergrund stehen, die dann auch entsprechende, sag ich mal, repräsentative Funktionen haben, damals mehr Sachverstand hatten als heute, also ist, um es mal genau zu sagen, haben wir, wie viel Anteil Show haben wir jetzt? Also, Ist das so oder ist das jetzt mein subjektiver Eindruck?
Nein, das ist so. Wir leben in einer Infotainisierung unserer Gesellschaft und der Entertainment-Charakter wird da immer wichtiger. Das sehen wir ja auch in der Art und Weise, was verlangt wird, um in sozialen Medien aufzufallen, was der Algorithmus da jetzt lobt und das, was er ignoriert. Und das macht natürlich was mit denen, die Botschaft draus sind. Das geht uns ja nicht anders so, dass wenn wir uns überlegen, welche Kritik haben wir jetzt beispielsweise an irgendeiner politischen Entscheidung? Wie formulieren wir jetzt den Kommentar, den wir als Pressemitteilung aussenden? Wie lautet die Überschrift? Da sitzt dann schon das Teufelchen auf der Schulter und sagt, mach's noch ein bisschen krasser. Ja, mach's noch plakativer. Ja. Mach's noch so sehr, dass du dich abhebst von den anderen.
Okay.
Das heißt, das ist jetzt nicht nur dann der seriöse Kommentator, sondern da gibt es schon auch eine Seele in der Brust, die sagt, mach es marktschreierisch, mach es origineller, witziger, wie auch immer. Also das ist quasi dann die Entertainment-Seite vom Infotainment. Und das endet dann natürlich in einem Popularismus, in Populismus und in Propaganda manchmal, wenn man das komplett übertreibt. All diese Entwicklungen sehen wir in der Gesellschaft. Wir sind dann immer selbst vorsichtig und versuchen dann natürlich mit vielen Augen drauf zu gucken. Ist das jetzt die Tonalität, die wir treffen wollen? Aber tatsächlich spielen wir alle im selben Zirkus und wir sehen, wo applaudiert wird und wo nicht. Und das prägt einen. Und ich glaube, dass natürlich die Schnelligkeit unseres Medienkonsums da eine Rolle spielt, dass auch die zunehmende Konkurrenz bei den Medien über die letzten 30, 40 Jahre ein Grund ist für diese Entwicklung, weil je mehr da mitmachen, umso mehr muss man sich gegenseitig übertrumpfen. Da kämpft man um die Quoten, um die Auflagen, um die Klickzahlen. Und das lässt eine Gesellschaft nicht unverändert. Aber da kann man nicht ganz so eindeutig mit dem Finger in irgendeine Richtung zeigen. Das sind wir schon irgendwie alle.
Ja. Wie schätzen Sie sich selber ein? Also, sag ich mal,
zwischen Info und Entertainment, oder?
Ja, wann siegt das Teufelchen? Hängt es immer ein bisschen auch von der Sachlage ab oder so, weil ich glaube, ich denke mir, manchmal braucht es auch den Hallo-Wach-Effekt, um überhaupt aufzufallen. Deshalb sehe ich jetzt das Teufelchen nicht immer so ganz negativ, weil ich glaube, letztendlich muss ich das Ziel ja erreichen, gehört zu werden. Ja? Und,
also ich glaube tendenziell, ich habe einen ernsthaften Hintergrund hier in meiner Aufgabe bei der Handwerksorganisation und das erfordert natürlich im Umgang miteinander ein Grundmaß an Seriosität und an Ernsthaftigkeit, an einem verbindlichen Ton auch. Aber ich glaube tatsächlich, meine Sozialisierung gerade in den privaten Medien, die natürlich sehr viel mehr da auf Quote aus war, hat mich schon trainiert, wie ich an dem Stellschräubchen drehen kann. Und ich habe durchaus den Impuls, mal wieder in mir zu sagen, können wir es nicht einfacher formulieren, damit die Botschaft besser ankommt? Können wir es nicht plakativer im Sinne von bildlich verständlicher machen? Nicht unbedingt, also gar nicht populistisch, aber plakativ, sodass es tatsächlich begriffen wird. Und das ist vielleicht das gezähmte Teufelchen, dem ich da durchaus immer eine Chance gebe, auch als Redakteur mal zu wirken. Aber ich weiß auch, wo die Grenzen sind und ich sehe das ja an mir selbst oder die Kollegen sehen das auch, wenn ich mal ins Freie durchformuliere, wie ich dann selbst bei mir auch Dinge wieder rausnehme und lösche und redigiere und sage, nee, das kam jetzt so aus dem Bauch raus, aber das machen wir so nicht, weil das entspricht nicht unserem Selbstbild und so, wie wir auch ankommen wollen. Denn es gilt immer, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
Richtig.
Und gleichzeitig eine der Grundregeln, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also da muss man schon dann auch wissen, und das kennen wir auch, wenn wir dann mal richtig auf die Pauke hauen, wo wir uns dann aber auch sicher sind, dass wir mal klare Kritik oder auch Vorwürfe erheben, dass dann jemand mal beleidigt ist oder erstmal nicht mit einem redet, das muss man dann auch aushalten können.
Ja gut, aber das ist ja, ich denke mal, immer noch im Rahmen einer sachlichen, seriösen Auseinandersetzung. Dazu gehört auch Kritik. Ich sag mal selber als Markenmensch, ist ein schmaler Grat zwischen mutig und kreativ sein und sich lächerlich machen. Also man sollte schon aufpassen. Und das ist so ein bisschen auch mein Stichwort zu meiner nächsten Frage. Vielleicht drei Begriffe, die Ihnen einfallen, wenn ich Ihnen das Wort LinkedIn sage. Was fällt Ihnen dazu ein?
Täglich. Wertvoll. Aha. Und durchaus auch das Ego bedienend.
Heißt,
also täglich, LinkedIn ist die Social-Media-Plattform, auf der ich die meiste Zeit verbringe, also nicht die meiste Zeit meines Tages, aber wenn ich Social-Media mache, dann bin ich meistens und im Moment fast ausschließlich dort, weil ich gemerkt habe, dass ich das in den letzten 5 Jahren unglaublich in meinem Sinne, also für die Interessen, die ich dort verfolge, entwickelt hat. Sehr businessstark, tatsächlich mittlerweile mit einer ganzen Reihe von Unternehmerinnen und Unternehmern, die für uns auch wichtig sind. Auch gerade Mitgliedsbetriebe, auch aus dem Handwerk, damit die sehen, was wir tun. Das heißt für mich eine tägliche Möglichkeit, auch unsere Arbeit, die im Namen und im Interesse und durch Bezahlung unserer Mitgliedsbetriebe ja hier geleistet wird, dass die auch erfolgt und wie wir das machen. Dass wir also nicht die da in Stuttgart sind, die halt ihren Sessel im Büro wärmen, sondern dass wir tatsächlich auch rausgehen, mit wem wir Kontakte haben, dass das Netzwerk stimmt. Dass also solche Handwerkerinnen und Handwerker auch sagen können, das ist in Ordnung, was die da tun. Das ist tatsächlich auch in meinem Interesse. Diese tägliche Pinnwand, an die ich das dann stellen kann, oder ein Kanal, über den ich senden kann, ohne Mittelsleute, also ohne dass ich dann hoffen muss, dass die Zeitung mich abdruckt, dass der Radiosender mich sendet, dass dieser direkte Weg ist tatsächlich extrem wertvoll. Deswegen mache ich das täglich. Die Leute, die ich darüber jetzt auch ins eigene Netzwerk aufnehmen konnte. Das ist ein Segen, wie niedrigschwellig das über Social Media mittlerweile geworden ist. Also tatsächlich auch Großkopferte dort relativ einfach ansprechen zu können und zu sagen, ich möchte mich mit ihnen vernetzen. Und ich habe aber auch einen Grund dafür. Also was mich natürlich total annervt bei LinkedIn, wie auch woanders, aber gerade auch bei LinkedIn sind Kaltakquise mit nichts dahinter. Also wenn mich dann Leute auch mich kontaktieren und sagen, hey Peter, ich sehe, du bist auch hier bei LinkedIn, wollen wir sich vernetzen, und dann direkt danach kommt irgendwie ein Kaltakquise-Ding, das nervt schon. Aber in der Regel, ich gehe dann schon an die Leute ran mit einem sehr konkreten Thema, wo ich dann auch denke, dass derjenige was davon hat. Aber wenn man früher dachte, irgendein Minister, irgendein Vorstandsvorsitzender, irgendein prominenter Wissenschaftler, da musste man Briefe schreiben. Das hat dann Ewigkeiten gedauert. Hinter der E-Mail-Adresse sitzen die Personen in der Regel nicht selbst und so weiter. Das hat sich durch LinkedIn extrem vereinfacht. Und wenn man dann sieht, ich habe jetzt kürzlich mit dem Intendanten eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ja wirklich hinter vielen, vielen Mauern und hinter vielen Sekretariaten geschützt sitzt, über LinkedIn direkt etwas organisiert, eine Veranstaltung, wo wir jemanden brauchten aus seinem Team. Und dann ging das dreimal zack, zack hin und her. Und dann hatten wir einen tollen Redner, eine tolle Rednerin. Das innerhalb von 24 Stunden, wenn man sich überlegt, was das früher für Tage und wochenweise Aktionen waren. Und das meine ich mit wertvoll. Und das Ego bedienen, dritter Aspekt. Klar, wenn ich da sehe, dass ich dort jetzt eine 4-stellige Zahl von Followern habe, wo ich frage, naja, warum eigentlich? Also ich bin nie mit dem Ansatz da reingegangen, so viele Follower zu bekommen, sondern tatsächlich dieses Netzwerk für mich aufzubauen, um es aktiv zu bespielen. Aber dass sich viele auch umgekehrt dafür interessieren, was wir posten, für unsere Kolumnen, für unseren Podcast, für das, was wir da jeden Tag machen, dann ehrt einen das natürlich. Und insofern immer noch praktischer Journalismus in den sozialen Medien, den ich da in der Funktion jetzt betreiben kann.
Also ich teile Ihre Einschätzung, das ist auch für mich oder auch für uns unser Nummer eins Werkzeug, sage ich jetzt mal. Ich komme noch aus Zeiten, da haben wir von den gelben Seiten quasi da haben wir angerufen, ja, und also ich bin ja, habe mich 96 selbstständig gemacht, also von E-Mail-Kommunikation konnte man damals noch nicht sprechen. Mhm. Da gebe ich Ihnen recht, dass also dieses Niederschwellige, das sich so schnell zu vernetzen mit eigentlich hochkarätigen Leuten, auch interessanten Leuten, das gab es in der Art und Weise. Vielleicht das Xing war ja auch mal so ein Hit. Aber jetzt bei LinkedIn hat das schon eine gewisse Qualität, da gebe ich Ihnen recht. Was das Thema Akquise angeht, finde ich auch sehr spannend. Da gibt es eigentlich zwei Bewegungen. In der einen Bewegung sehe ich mich selbst, mich transparent zu machen, auch zu zeigen, was die Kompetenzen angeht. Aber ich möchte niemanden auf den Sack gehen, wenn ich das mal so sagen darf. Und das andere sind 25-Jährige, die mir jetzt dann auch erklären wollen, wie ich quasi über Nacht reich werde. Und das sind für mich eigentlich so, halte ich für bedenklich und auch ein bisschen ein Störfaktor. Also auch, dass sich selbst so inszenieren. Ich tue das auch selber, das haben Sie ja sicherlich gesehen, aber ich versuche das auch ein bisschen, sag ich mal, charmant und auch mit einer gewissen Informationstiefe zu machen. Ja. Aber der Mensch möchte jemanden auch den Menschen kennenlernen. Also man möchte auch hinter die Fassade schauen und deshalb finde ich es gut. Also ich teile da Ihre Einschätzung.
Ja, mal schauen, wohin das geht und wie lange es trägt. Tatsächlich Xing war ja mal auf der Stufe, auch in diese Liga springen zu können. Die haben es dann irgendwie versaut. Ja, auch LinkedIn wird uns wahrscheinlich nicht bis in alle Ewigkeit jetzt auf diesem Niveau tragen. Wir schauen mal.
Ja, gut. Also ich meine, Meta gab es dann, dass wir dann uns in einer Second Life-Welt, hieß es mal früher, nochmal treffen. Aus Meta-Spezialisten sind jetzt KI-Spezialisten geworden. Also wir werden noch einige Schweinchen durchs Dorf ziehen sehen. Also davon bin ich überzeugt. Ich habe aufgrund also Ihrer Vita, ich meine, Sie sind ja ein paar Jahre dabei, was mich interessiert. Sie haben jetzt eine Reihe von Politiker auch kennengelernt, oder ob es jetzt Staatssekretäre sind oder auch Leute zweite, dritte Ebene. Können Sie mir mal sagen, wie sich das verändert hat? Ist das anders geworden, das Verhältnis heutzutage, oder sind die Ansprechpartner anders geworden?
Ich zögere deswegen, weil meine Wahrnehmung der Politiker natürlich auch dadurch geprägt ist, dass ich heute näher an ihnen dran bin als früher. Mhm. Das Verhältnis des Verbandsvertreters zu einem Politiker ist ja tatsächlich, auch wenn wir außerhalb der Politik stehen, hin und wieder ein vertrauensvolleres als vom Journalisten zum Politiker. Ja. Politiker muss davon ausgehen, dass wenn er mit einem Journalisten redet und nicht engstens mit ihm bekannt ist oder eine langjährige Beziehung hat, dass dann alles erstmal zu seiner Kenntnis und auch zur Veröffentlichung da ist. Zumindest besteht die Sorge. Mhm. Bei den Verhältnissen, die wir jetzt mit der Politik pflegen, versuchen wir schon eine Beziehung zu verstehen, die nichts mit jetzt Korruptierbarkeit oder zu viel Nähe zu tun hat, sondern Verlässlichkeit, dass man auch mal etwas austauschen kann, wo man sagt, das gehört jetzt tatsächlich nicht in die Zeitung oder es ist noch nicht sicher. Und deswegen ist man näher dran. Jetzt könnte ich sagen, ich nehme sie heute eigentlich als viele, mit denen wir im Kontakt sind, als offener, als verlässlicher war als früher. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man mir früher in der alten Rolle nicht so viel gesagt hat, wie heute als Hauptgeschäftsführer einer Spitzenorganisation. Mhm. Gleichzeitig nehme ich aber auch Veränderungen bei Politikern. Und das hat auch mit Kommunikation zu tun. Mhm. Vor 20 Jahren musste ein Parlamentsabgeordneter sich natürlich nicht darum kümmern, mehrmals am Tag vor einer Kamera zu performen. Und wenn es nur die Handykamera seines Mitarbeiters ist, damit es gleich dann zu Instagram hochgeladen wird. Und dieses sich immer wieder auch zu reflektieren, wie wirke ich, wie sehe ich aus, wie spreche ich, das ist ein Druck, unter dem Politiker heute zusätzlich stehen, den sie früher nicht hatten, um den ich sie nicht beneide. Wie gesagt, wir zwei haben das mal gelernt und machen das gerne und dann kann man das auch anwenden in heutigen Jobs. Ein Politiker ist jetzt nicht zwingend dafür da, mehrmals am Tag live zu gehen. Und deswegen der Workload eines Abgeordneten heutzutage ist schon, würde ich sagen, deutlich höher als früher. Die Themen sind komplexer geworden, die Zeit, sich da einzuarbeiten, ist weniger. Die Aufgabenfülle, sich selbst zu vermarkten, hat zugenommen. Das ist schon ziemlicher Druck.
Also Sie müssen sich mehr inszenieren, also doch mehr Show auch anbieten. Ja, klar, medialer Druck, wir haben unterschiedliche Kanäle, die müssen auch bedient werden. Und letztendlich das große Thema Sichtbarkeit. Also ich glaube, ein Hinterbänkler muss halt auch irgendwo eine gewisse Präsenz zeigen. Ne?
Also absolut. Und die Entwicklungen der jüngsten Zeit haben natürlich da nochmal eine Dynamik in Gang gesetzt. Also vor einem Jahr haben wir im Grunde ein breites Bündnis derer gehabt, die gesagt haben, Politik gehört nicht zu TikTok. Also weder die Minister noch die Abgeordneten und so weiter. Das muss man nicht machen. Dann hat man gesehen, dass dort gerade die AfD besonders stark wurde. Man hat gesehen, dass das gerade in Wählergruppen, also bei den jungen Leuten, nicht ohne Wirkung geblieben ist. Da, wo man eigentlich überhaupt nicht vermutet hat, dass dort so ein Rechtsruck entsteht. Und jetzt sind alle wie die aufgescheuchten Hühner und sagen, wir müssen unbedingt zu TikTok rein, um das aufzuholen. Also nochmal ein Kanal mehr. Nochmal mehr Minuten, die vom Tagespensum abgehen, weil es tatsächlich nachher darum geht, ich muss alles tun, um wiedergewählt zu werden. Die gesamte Gesellschaft, also Politiker sind da nur Produkte dann einer gesellschaftlichen Entwicklung mit ihrem Verhalten. Die gesamte Gesellschaft hat sich mehr in den Stress gebracht.
Ja. Aber glauben Sie, dass die Aktentasche von Olaf Scholz auf TikTok, sage ich mal, den Rechtsruck verhindert? Oder
die Frage hätte jetzt von mir sein können, um es so richtig trennscharf zu formulieren. Und die Antwort, die jetzt eher politisch klingt, ist natürlich nicht.
Okay.
Aber der Ansatz, das liegt ja nicht daran, dass der Kanzler zu TikTok gegangen ist, sondern dass man es da einfach nicht so gemacht hat, wie es vielleicht sein muss. Und tatsächlich ein Image, was sich schon gebildet hat. Und das Thema haben wir ja auch im Handwerk, da haben wir ja auch Image-Themen. Was sich dann über Jahrzehnte entwickelt oder bei Scholz jetzt über Jahre, das kriegen sie natürlich nicht mit einem TikTok-Video korrigiert. Aber ich sage mal, würde er jetzt auch Dinge machen, die, wenn man sie über TikTok richtig verkauft, auch erhellend wären für die Wählerschaft, dann ist das, glaube ich, etwas, was außer Frage steht, dass auch ein Kanzler das machen muss. Wir erinnern uns ja noch an nicht Aufschrei, aber zumindest das Aufhorchen, als Angela Merkel angefangen hat, eigene Videobotschaften zu drehen.
Yeah.
Und nicht darauf zu warten, dass das ARD-Hauptstadtstudio mit der Kamera vorbeikommt, sondern, weiß ich, sonntags oder so, war dann das neue Wort zur Woche von der Kanzlerin selbst gedreht, öffentlich. Und das ist ja mittlerweile heutzutage, da kräht ja kein Hahn mehr nach solchen Formaten. Aber man sieht, wie sich das halt immer weiterentwickelt. Ob das immer nur gut ist oder nicht, das will ich gar nicht.
Aber haben Sie sich reingezogen? Haben Sie sich die Merkel-Videos reingezogen? Haben Sie sich das angeguckt?
Selten.
Okay.
Aber muss ich auch sagen,
auch
ich weiß
eine
von.
Diplomatische Antwort.
Ne? Ja, aber es war tatsächlich für mich jetzt auch nicht so wichtig, weil ich wusste ja, dass das insbesondere ein O-Ton-Steinbruch dann ist für die Journalisten, die Frau Merkel halt da nicht jeden Tag kriegen. Und ich wusste von allen in Berlin, also die, die da Medien gemacht haben, dass sie sich das natürlich reingezogen haben und dann auch daraus O-Töne sich rausgezogen haben. Okay. Und insofern war das vom Kanzleramt oder von Steffen Seibert als Regierungssprecher war das ein cooler Move, zu sagen, komm, wir machen das jetzt einmal, dann haben die erstmal alle wieder was zu futtern.
Nee, das stimmt. Ich will noch mal ein bisschen nachbohren. Ich habe vielleicht, ich habe ja auch gewisse Kontakte in den Ministerien und was mir aufgefallen ist, das sind jetzt also grüne Ministerien, die Meinungen, also die mir sagen, ja, bitte sag's nicht weiter oder also auch vertraulich, dass sie dann selber nicht immer ganz glücklich sind, was in der Bundespolitik oder Ähnliches passiert. Wobei, korrigieren Sie mich, ich also grünen Bashing bin ich nicht mit dabei. Ich sehe das alles kritisch mit allen Parteien. Aber baden-württembergische Grüne sind doch ein Ticken anders wie jetzt Bundesgrüne. Und jetzt komme ich zu meiner, das ist mein Eindruck. Ja, also man stimmt mir dann zu, manchen Themen sollte man doch etwas tun und dann aber man traut sich nicht, es zu tun. Ja. Also
ich glaube, das kann man bei allen Parteien sagen. Keine Partei ist homogen von der Basis bis zur Spitze immer auf einer Linie.
Okay.
Jetzt könnte man sagen, vordergründig sind die baden-württembergischen Grüne beispielsweise anders als die Bundesgrünen. Weil das Personal, was man sieht und das Personal, was in Verantwortung ist, vielleicht anders tickt in Stuttgart und in Berlin. Könnt ihr jetzt sagen, die grüne Fraktion in Berlin und die Minister dort sind vielleicht ein bisschen linker oder wie auch immer etwas regulationsfreudiger und in Baden-Württemberg sind sie... Weiß nicht, ob Sie das
gute
hören.
Gute Besserung.
Ja, ich fahre das mal eben.
Alles gut. Jetzt ist vorbei, genau.
Und in Baden-Württemberg sind Sie vielleicht dann wirtschaftsfreundlicher, weil spätestens seitdem Kretschmann gesagt hat, ich fahre hier Daimler, war das krass. Aber es stimmt halt nicht. Tatsächlich, wenn man auf Parteitag ist und die Basis sieht, dann ist die auch nicht immer unbedingt passend zu ihrem Spitzenpersonal. Und das gilt auch im Land. Und deswegen, klar, wen man fragt, fragt man fünf politisch Interessierte, kriegt man 10 Haltungen vielleicht zu der einen oder anderen Geschichte. Und dass man tatsächlich dann in einem baden-württembergischen Ministerium nicht unbedingt glücklich ist mit der Bundespolitik, das liegt vielleicht gar nicht unbedingt daran, dass ein Grüner nicht glücklich ist mit seinen Grünen in Berlin, sondern dass man tatsächlich generell, egal wer man ist und wen man fragt, nicht glücklich sein kann mit dem, was die Ampel macht.
Ja, dann vielen Dank, dass Sie meine Illusion zerstört haben. Nein, mich interessiert einfach so diese Wahrnehmung auch von Ihnen, weil ich denke, wir reden ja über Kommunikation. Wie kommt Kommunikation an? Wie wird sie auch, sage ich mal, verbreitet und wie wird es auch gefühlt und ich bin ja ein Mensch, ich gehe ja schon hinter die Kulissen, ich möchte schon gewisse Dinge erfahren und das war so bei mir eigentlich im Kopf so nach dem Motto, naja, die sind ein bisschen anders, aber ich gebe ihnen recht, auf so einem Parteitag stimmen dann alle für ein und dasselbe dann letztendlich auch ab, also dann entsteht ja Homogenität.
Also wir haben noch viele, viele Strömungen in den Parteien, wo man sagt, die zeigen sich da nicht in einem Koalitionsvertrag. Aber selbst im Kabinett, also unser Verkehrsminister hier in Baden-Württemberg, ist deutlich autokritischer als der Ministerpräsident und beide sind in der Grünen Partei. Ja. Und in der CDU gibt es genauso Leute, die eher industriefreundlicher sind und andere, die eher zum Beispiel im Bereich des Umweltschutzes aktiver sind und da auch mal der Industrie das eine oder andere Steinchen in den Vorgarten gelegt haben mit Gesetzen. Das lässt sich nur sehr vordergründig halt tatsächlich so schwarz-weiß oder grün-schwarz oder sonst wie rot-gelb malen. Ich finde es aber immer spannend, was Sie sagten, wenn man mal im Hintergrund auch von jemandem sowas, so eine differenzierte Sicht sieht. Das ist natürlich für uns als Interessenvertreter immer auch ein spannender Ansatzpunkt, um zu sagen, okay, also wenn da jemand nicht so orthodox, nicht so ideologisch unterwegs ist, sondern durchaus auch offen ist mal für eine andere Sichtweise oder weiß, dass die Dinge halt ein bisschen komplizierter sind, als sie in mancher Landtagsrede gesagt werden oder im Gesetz stehen, das finde ich dann eigentlich eher spannend. Und dafür braucht man tatsächlich auch diese Hintergründe und diese Vertrauensbasis, um mal zu sagen, alles klar, jetzt gehen wir mal hinter die Kulissen, wir stehen nicht vorne an der Rampe und müssen jetzt nicht so tun, als wären wir wirklich in dieser Schwarz-Weiß-Welt, sondern tauschen mal etwas aus, wo es auch ungefährlich ist, mal zuzugeben, dass man irgendetwas nicht weiß oder dass man anderer Meinung ist.
Also ich versuche es mal, also bitte aus dem Kopf zitiert, mit einem Baden-Württemberger wäre so ein Heizungsgesetz, also mit einem baden-württembergischen Grünen wäre so ein Heizungsgesetz nie passiert. Also das ist das, was mir gesagt wird.
Ja. Gegenthese, in Baden-Württemberg ist von einer grünen Umweltministerin eine Photovoltaik-Pflichtverordnung zum Gesetz geworden, die wesentliche Warnungen und technische Hinweise des Handwerks ignoriert hat.
Oha, okay.
Also insofern, auch hier werden Gesetze rausgebracht, die wir nicht gut finden und die nicht mit der Praxis ordentlich durchbesprochen wurden. Und das hätte auch hiesigen passieren können, so etwas zu machen. Immer klar mit dem Ansatz, weil die Idee dahinter von, jetzt muss man auch mal für Robert Habeck eine Lanze brechen. Also ich bin unverdächtig, da Parteigänger zu sein. Ich bin gar kein Parteigänger schon, das habe ich mir immer geschworen, schon als Journalist. Ich mache das wie Hajo Friedrichs früher von den Tagesthemen, machte ich mit keiner Sache gemein, sei sie noch so gut. Aber Robert Habeck hat ja recht, wenn er sagt, wir müssen auch unseren Teil bei der Klimawandelanpassung oder auch der Klimawandelausbremsung beitragen. Und wo können wir denn alle was tun? Das können wir in der Mobilität tun, das können wir im Gebäudesektor tun, das können wir überall möglich tun. Insofern stimmt ja das Ziel. Das Problem ist richtig analysiert, das Ziel ist ordentlich formuliert und jetzt geht es um den Weg dahin. Wie schnell, wie schlecht kommuniziert, wie gefördert etc. Und darüber streiten sich immer alle. Und da kann ich nur sagen, also wenn jemand weiß, wie man Wege pflastert, um irgendwas an Ziel zu erreichen, wie man eine Baustelle anfängt, damit sie fertig wird, dann ist es das Handwerk.
Ja, absolut. Also bin bei Ihnen. Ich habe jetzt auch viel gerade dazugelernt. Es ist das ist auch das Thema wieder Kommunikation. Also so wie es bei mir jetzt ankommt, war alles so mal schnell und letztendlich, ich meine, viele Dinge machen auch Sinn und fairerweise, die Probleme sind auch vor der Ampel schon entstanden und auch entwickelt worden und nicht durch die Ampel entstanden. Und das da bin ich in sehr vielen Diskussionen auch, egal in meiner eigenen Blase oder auch mit anderen Menschen, mit denen ich spreche, dass ich sage, naja, also ihr könnt viel Bashing betreiben, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, das die Ampel hier provoziert, produziert hat oder wie auch immer. Also das muss man auch mal ein bisschen nüchtern sehen.
Genau.
Handwerk BW, ich habe jetzt nochmal eine Zahl. Ich habe, das sind 140.000 Betriebe und 810.000 Beschäftigte. In welche Rolle spielen soziale Gesichtspunkte oder gesellschaftspolitische Gesichtspunkte eine Rolle bei Ihnen oder von der Gewichtung her? Weil es ist schon eine Verantwortung, ne?
Ja, es gibt wahrscheinlich keinen Wirtschaftszweig, der so breit aufgestellt ist, der so auch heterogen ist wie das Handwerk. Ich sage immer, wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, eine Gruppe von so unterschiedlichen Berufen, vom Konditor über den Zweiradmechaniker bis hin zum Maler, unter einer Überschrift zu versammeln. Weil diese Berufe in einigen Ausprägungen ja überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und doch gibt es natürlich einen roten Faden. Die Größe der Betriebe, im Durchschnitt 6 bis 10 Mitarbeitende, immer auch Familienunternehmen, über viele Generationen teilweise, mit einem hohen mit einer hohen Ausbildungsquote, teilweise doppelt so hoch wie der Rest der Wirtschaft. Und das kommt natürlich auch aus dieser langen Tradition, Meister, Geselle, Lehrling, dass man einfach da auch viel Herzblut hat. Und dieser große Wirtschaftszweig, das Handwerk mit diesen unterschiedlichen Ausprägungen, die dann doch irgendetwas Gemeinsames fühlen und wirklich einen starken Chorgeist haben, stolz sind, zum Handwerk zu gehören, sind vielleicht das beste Abbild unserer Gesellschaft. Weil wir einfach so breit und so divers sind, können wir auch sagen, dass wie das Handwerk etwas aufnimmt, nimmt es die Gesellschaft auf. Es ist also gar nicht eine Nische oder eine bestimmte kleine Klientel, sondern es ist tatsächlich ein Abbild der Gesellschaft. Deswegen, jetzt lange ausgeholt, aber komme ich zum Punkt, spielen viele gesellschaftspolitische Themen natürlich bei uns mit rein. Und das hat gerade aktuell, nehmen wir das Thema Migration, auch damit zu tun, wie sehen wir eigentlich dieses Thema. Und das ist genauso differenziert, wie man es eigentlich auch in der Politik viel stärker sehen müsste. Die Migration gibt es ja gar nicht. Wir haben so, so viele, teilweise über Generationen, zugewanderte Menschen im Handwerk, die hier in der dritten, vierten Generation leben, aber auch ganz frisch zugewanderte, teilweise Flüchtlinge, die jetzt Handwerkerinnen und Handwerker sind. Wir sehen jetzt seit ungefähr 2 Jahren die ersten Menschen, die damals mit den ersten Flüchtlingswellen zu uns kamen, die jetzt auf Meisterfeiern ausgezeichnet werden, die da ihren Meisterbrief bekommen, mit unterschiedlichsten Hautfarben und kulturellen Hintergründen, die sich jetzt selbstständig machen, die hier Betriebe übernehmen, die auch dann wiederum anderen Jobs geben und den Familien Sicherheit, die Ausbildungsplätze. Das ist die Migration, die wir brauchen, von der wir auch noch mehr brauchen. Ja. Wir haben dann die Fälle, wo Menschen, die in Lohn und Arbeit sind, die hier Wohnungen haben, die hier Steuern zahlen, aber immer noch keinen ordentlichen Bleibestatus haben, die dann aus den Jobs heraus abgewiesen werden. Wo ich dann nur sage, naja, jemand, der, wie es jetzt in Solingen passiert ist, seit langem ausweisungspflichtig gewesen wäre und nichts zum Gemeinwohl beiträgt, dass die Menschen darüber wütend sind, kann ich verstehen. Aber warum kümmert sich dann Polizei und Ausländerbehörde um jemanden, der bei uns in einer Ausbildung ist und von dem wir wissen, wo er wohnt? Ja, weil es leichter ist, den abzuholen, als jemanden, der untergetaucht ist. So, und diese Themen spielen bei uns in der täglichen Arbeit in den Betrieben natürlich eine große Rolle. Deswegen müssen wir uns als Organisationen auch damit beschäftigen. Wir tun das sehr konstruktiv, wie ich finde, weil wir beispielsweise gerade auch da wieder als Vorreiter unterwegs sind, was die gesteuerte, gezielte Zuwanderung von Fachkräften hier zum Beispiel aus Indien ins baden-württembergische Handwerk betrifft, wo wir Betriebe versorgen, die keine Azubis mehr finden.
Unterstütze ich, bin ich voll bei Ihnen. Und da angeknüpft die Frage, wie viel von den Betrieben suchen einen Nachfolger?
Ja, das ist keine Zahl, die wir hart erheben können, sondern das sind Schätzungen. Wir gehen aber davon aus, dass von den 140.000 Betrieben, die wir hier im Handwerk in Baden-Württemberg haben, in den nächsten 5 Jahren an die 30.000 einen Nachfolger suchen oder eine Nachfolgerin. Und das ist natürlich einerseits eine herausfordernde Botschaft, weil würden diese Betriebe dann keinen Nachfolger mehr finden, weil zum Beispiel die demografische Veränderung dazu führt, dass weniger nachkommen oder auch weniger Lust haben, Unternehmer zu werden, dann hätten wir da ein ordentliches Viertel der Betriebe schon mal verloren. Andererseits sind das riesige Chancen. Und da kann ich dann auch nur sagen, also liebe Eltern, die ihr bislang immer gesagt habt, naja, bevor du ins Handwerk gehst, versuch doch nochmal Abi zu machen, zu studieren, whatever, oder an irgendeinen Schreibtisch zu kommen, überleg das nochmal. Ich sage mal, der alte Spruch aus den 70ern, meinem Kind soll es mal besser gehen, möge es Handwerker werden. Das Handwerk hat einen goldeneren Boden denn je. Die Chancen, wenn man sich dort selbstständig macht, gutes Geld zu verdienen und eine lebenslange motivierende Aufgabe zu haben, mit sich täglich verändernden Aufgaben, mit tollen Kontakten zu Menschen, die sind riesig und die Betriebe, die fallen einem in den nächsten Jahren tatsächlich fast in den Schoß.
Ja, also ich weiß nicht, ob Sie meinen Appell teilen würden. Ich Ich hätte als Vorschlag, bevor sich jemand aus dem Handwerksbetrieb selbstständig macht, sich mal mit dem Chef zu unterhalten, was man machen kann. Und statt, sag ich mal, wieder ein Player auf dem Markt, was ich nicht schlimm finde, ja, weil jeder selbstständig ist, hat da auch positive Effekte. Aber bevor ich das mache, vielleicht mal, wenn man merkt, der Betrieb geht in diese Alterungsphase, in diese Nachfolgephase, dass man vielleicht das auch nochmal als Option sieht, zu sagen, naja, vielleicht übernehme ich doch mal diesen Betrieb, statt rauszugehen und sich selbstständig zu machen. Würden Sie diesen Appell teilen?
Ja, klar. Also jetzt sollte es eigentlich in den Betrieben dann ein offenes Geheimnis sein, ob es zum Beispiel eine Nachfolge in der Familie gibt zu einem Zeitpunkt oder nicht. Und wenn nicht, ob man dann als Angestellter vielleicht die Chance hat, da auch langsam in die Nachfolge reinzuwachsen, dann ist natürlich das Thema immer, kriegt man das finanziert, kann man den abgebenden Unternehmer dann auch auslösen. Und das ist tatsächlich, braucht natürlich einen längeren Vorlauf vielleicht auch und mehr Gespräche. Mhm. Aber für all das gibt es Beratung, gibt es Hilfen, gibt es auch Finanzmittel, Förderinstrumente. Genau. Und deswegen kann ich tatsächlich sagen, das ist hochspannend, weil man muss ja nichts dann auf der grünen Wiese aufbauen. Man muss dann nicht Fachkräfte suchen, weil man hat ja schon welche im Betrieb, man hat einen Kundenstamm. Das ist tatsächlich etwas, was ein Standardhinweis sein sollte an alle Unternehmer, die abgeben wollen und alle, die auch mit Meistertitel beispielsweise interessiert sind, sich selbstständig zu machen. Und wir kriegen solche Anfragen ja auch regelmäßig. Habt ihr nicht Betriebe, die übergeben wollen?
Nee, finde ich super. Also das ist ganz klar, da wendet man sich an Sie und an die Organisation. Da, ich glaube, Sie haben alle Felder ausgeleuchtet. Ich glaube, es gibt meiner Meinung nach, so kenne ich Sie ja auch, nichts, was man nicht besprechen kann. Also ich glaube, alle Felder werden diskutiert oder können diskutiert werden. Jetzt sind wir doch aufs Handwerk gekommen, Herr Haas. Eigentlich wollte ich mit Ihnen mehr über Politik sprechen, aber ist auch schön.
Das passt. Wie Sie mögen.
Ja, das passt, ist ja in Ordnung. Wir sind auch schon am Ende. Wir sind jetzt fast mal eine Stunde im Gespräch. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie unser Podcast heißt. Haben Sie denn irgendeinen Vorschlag? Was glauben Sie?
Reden hilft immer. Die Kommunikation in Politik und Wirtschaft.
Schöner Titel.
Wie wär's? Ne? Okay.
Aber vielleicht kommt ja mein Teufelchen und macht irgendwie was anderes draus.
Macht es noch ein bisschen krasser, ja, genau.
Ein bisschen mehr im Kung-Fu, am Dönerstand-Style. Auf jeden Fall schon mal, also herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie dabei waren und ja, vielen Dank und das war der Podcast Kung Fu am Dönerstand mit Peter Haas und vielen Dank fürs Zuhören und die Shownotes, da werden wir auch nochmal Handwerk BW und auch den LinkedIn-Kanal vom Herrn Haas verlinken. Ja,
ja, super.
Keine Akquise, ja.
Außer eine, die mir hilft.
Klar, aber das müssen Sie dann selber entscheiden.
Genau.
Genau, super. Dann herzlichen Dank und auch an die Hörer vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr mehr wissen wollt, schaut einfach in die Shownotes und auf unsere Webseite www.neckerfreunde.de.